Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen.
Falls du schon einmal über einen längeren Zeitraum eine geringe Kalorienzufuhr zu dir genommen hast und das Gewicht auf der Waage sich dennoch nicht verändert hat, dann ist die Folge genau das Richtige für dich. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge live aus Bali. Ich bin jetzt hier mittlerweile schon seit fast 2 Wochen und nehme jetzt hier die erste Podcast-Folge für euch auf. Ich muss am Anfang ein bisschen was aufarbeiten. Ich bin jetzt erstmal komplett weg aus Deutschland und dementsprechend war einfach viel zu tun in den letzten Wochen. Deswegen war auch die Podcast-Frequenz niedriger, als ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Jetzt bin ich aber wieder mit wöchentlichen Folgen zurück. Ich habe auch ganz viele coole Themenfolgen wie diese für euch in Planung, damit ihr wieder einmal pro Woche mindestens mit einer Folge versorgt seid. Ich hoffe, dass die Audioqualität für euch, auch wenn sie ein bisschen anders ist als sonst, ausreichend ist. Ich werde es jetzt selber nach dieser Podcastaufnahme hören und schauen, ob ich selber zufrieden bin mit der Audioqualität, weil ich aktuell über so ein kleines Ansteckmikrofon den Podcast aufnehme und dann noch das ein bisschen danach natürlich aufarbeiten kann, die Audiodatei und so ein bisschen cleanen kann, sodass dann hoffentlich von der Qualität auch sehr, sehr gut ist. Aber natürlich ist es ein bisschen anders als mein normales Mikrofon, das ich jetzt dieses Mal nicht mitgenommen habe. In der Zukunft werde ich das wahrscheinlich auch mitnehmen. Es gibt hier auch so ein Podcast-Studio, vielleicht werde ich das mal nutzen, je nachdem. Deswegen entschuldigt es, seht es mir nach, falls die Qualität jetzt in dieser Podcast-Folge vom Audio her nicht so hoch ist, wie ihr es normalerweise gewohnt seid. Dafür wird es der Inhalt sein. Der wird auf jeden Fall hoffentlich euren qualitativen Vorstellungen, auch meinen, entsprechen. Heute wird es darum gehen, um das Thema kein Fettverlust trotz 1200 Kalorien. Das ist jetzt natürlich eine bestimmte Zahl, aber das soll es einfach so verdeutlichen, dass das so diese typische niedrige Kalorienzufuhr ist. Vielleicht habt ihr selber schon mal so eine Diät gemacht, bei der ihr irgendwie 1200 Kalorien, 1300, 1400, vielleicht auch 1500 Kalorien, je nachdem auch was ihr verbraucht, zu euch genommen habt und keinen Fettverlust seht. Vielleicht seid ihr sogar aktuell in dieser Situation und hört deshalb vielleicht sogar die Folge an. Und wir werden heute darüber sprechen, was die Gründe dafür sind. Und dann, wie immer, werden wir im Coaching Corner Segment darüber sprechen, wie wir diese Gründe und ihre Auswirkungen lösen können, um eben einen optimalen Fettverlust entsprechend unserer aktuellen Situation zu erreichen. Also das erwartet euch heute in der Folge und deswegen möchte ich das Intro jetzt auch erstmal nicht mehr in die Länge ziehen, sondern würde sagen, wir gehen jetzt direkt rüber zum Thema der Woche. Kein Fettverlust trotz 1200 Kalorien. Was sind die Gründe dafür? Wie vorhin schon gesagt, kennt ihr vielleicht selber die Situation oder habt irgendwie von jemandem mal gehört? Ich auf jeden Fall kriege so Situationen relativ häufig mitgeteilt, sei es in Instagram-DMs oder wenn Leute zu mir neu ins Coaching kommen, und sehe aber auch gleichzeitig, dass außerhalb von den Leuten, mit denen ich interagiere, das generell ein präsentes Thema in der Fitnessbranche ist. Also es gibt viele Anekdoten von Leuten, die das irgendwo mal gehört haben oder bei sich selber festgestellt haben. Und deswegen ist es, finde ich, auch ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen, weil es ist wirklich so, würde ich sagen, sogar eines der präsentesten Themen insgesamt. Dieses, ich nehme eine niedrige Kalorienzufuhr zu mir, aber irgendwie verliere ich trotzdem kein Fett. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal im ersten Teil an, was die Wissenschaft dazu sagt, schauen uns eine sehr, sehr spannende Studie dazu an, also eine Meta-Analyse, auch eben zu dieser Kalorienzufuhr und mit was für einem BMI das dann zusammenhängt. Und dann schauen wir uns auch jetzt hier noch im Themensegment, im theoretischen Teil, 3 Gründe dafür an, warum man trotz einer so niedrigen Kalorienzufuhr kein Fett verliert. Weil, kleiner Spoiler, wir werden jetzt gleich mal die Realität sehen, was denn wirklich passiert, wenn man wirklich so eine Kalorienzufuhr über einen längeren Zeitraum zu sich nimmt. Und dann, weil das ja im Endeffekt nicht das ist, was ihr hören wollt, weil ich kann euch jetzt schon mal als Spoiler wegnehmen, wenn ihr so eine niedrige Kalorienzufuhr wirklich habt, dann werdet ihr Fett verlieren. Das schauen wir uns jetzt gleich im Detail an. Aber wenn man sich trotzdem in so einer Situation befindet und sagt, ja, okay, jetzt sagt diese Studie das, ja, oder sagt halt okay, du solltest Fett verlieren. Bei mir ist es aber nicht so. Dann schauen wir uns für dieses Szenario eben drei Gründe an, was da wirklich der Grund sein könnte. Und dann gehen wir im Coaching Corner Segment eben konkret auf diese drei Gründe ein und legen uns Lösungen parat, wie wir das dann verändern können, weil das sollte ja unser Ziel sein, dass wir hier mit diesen Informationen dann auch was in der echten Welt verändern können. Also wie gerade schon erwähnt, gibt es auch wissenschaftliche Daten zu eben genau diesem Szenario. Und das ist deshalb so wichtig, weil das, was ich jetzt hier am Anfang erzählt habe, Anekdoten sind, also Erzählungen. Und bei Erzählungen haben wir immer ganz, ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen, die wir nicht kontrolliert haben. Das heißt, wir wissen gar nicht, nimmt man wirklich 1200 Kalorien zu sich etc. Das heißt, wir haben diese ganzen Faktoren nicht kontrolliert. Und deshalb gibt es Wissenschaft, damit man eben diese Faktoren kontrolliert und sich dann anschaut, okay, wie sieht dieses Szenario aus, wenn man das wirklich macht und was passiert dann wirklich hier mit dem Körper? Und da gab es eine sehr, sehr interessante neue Meta-Analyse von Jenkins und Kollegen aus 2024, ist wie immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und da hat man die tägliche Kalorienzufuhr von Personen mit Essstörungen untersucht. Und das gibt uns eben Hinweise auf körperliche Veränderungen in Extremsituationen. Ja, und ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail der Studie gehen, weil die sehr, sehr ausführlich war und das für unseren Kontext hier der Folge gar nicht so relevant ist, sondern wir schauen uns jetzt mal nur die Ergebnisse an, was denn da festgestellt wurde bei den drei Essstörungen, die dort betrachtet wurden, was da die Kalorienzufuhr der Personen im Durchschnitt war. Da gab es einmal Anorexia nervosa, kennen die meisten vielleicht unter dem Begriff Magersucht, und es hatte die niedrigste Kalorienzufuhr mit 1311 Kalorien. Dann Leute, die an einer Binge-Eating-Störung erkrankt sind, die hatten eine Kalorienzufuhr im Durchschnitt von 2429 und Bulimia nervosa eine Kalorienzufuhr von 2696. So, und hier ganz, ganz wichtig, das sind die Durchschnitts- oder das ist die Durchschnittskalorienzufuhr. Das ist nicht so, dass jede Person, die irgendwie eine Binge-Eating-Störung hatte, diese 2429 Kalorien zu sich genommen hat, sondern das ist der Durchschnitt. Und wir sollten diese Daten auch mit Vorsicht betrachten, da leider bei der Ermittlung der Kalorienzufuhr entweder Ernährungstagebücher oder Fragebögen benutzt wurden. Das kann man in der Studie herauslesen, weil dort natürlich dargelegt wird, was für Studien in diese Meta-Analyse reingeflossen sind, weil eine Meta-Analyse ist immer eine Zusammenfassung mehrerer Studien. Deswegen sind die Meta-Analysen auch so aussagekräftig, weil dort eben nicht nur einzelne Studien betrachtet werden, sondern das Gesamtbild der Studien. Und dort war halt das Selektionskriterium für die Studien, die man zusammenwürfelt sozusagen, nicht, dass eine extrem genaue Kontrolle der wirklichen Zufuhr gemacht wurde. Ja, wir haben das ja auch in der Vergangenheit in anderen Folgen schon besprochen, dass es zum Beispiel die Doubly Labeled Water Methode gibt. Das heißt, das ist im Endeffekt eine Methode, mit der man sehr, sehr genau messen kann, wie viel Kalorien eine Person wirklich zu sich nimmt. Und dazu kommen wir gleich auch nochmal später. Ja, aber jetzt nur mal so aktuell für diese Studie zum Hintergrund. Wir haben jetzt hier kein perfektes Reporting, weil wir eben auch aus anderen Studien, und wie gesagt, dazu kommen wir jetzt gleich nochmal, wissen, dass wir Menschen nicht so gut darin sind, wiederzugeben, wie viel Kalorien wir jetzt an einem bestimmten Tag zu uns genommen haben, beziehungsweise so ein Ernährungstagebuch zu führen. Das ist aber leider das einfach, was wir jetzt an Daten haben zu diesem Thema. Das Gute ist aber, dass wir noch andere Daten einer anderen bekannten Studie haben, die dieses Bild unterstützen. Ja, und zwar gibt es da das Minnesota Semi-Starvation Experiment, das die meisten, wenn die den Podcast, also wenn ihr den Podcast schon öfter gehört habt, sicherlich schon mal gehört habt von mir. Und zwar war das eine Studie, die man in der Nachkriegszeit vom Zweiten Weltkrieg gemacht hat, in den USA mit Kriegsgefangenen, die man heutzutage aus ethischen Beweggründen gar nicht mehr machen könnte. Und die hat man wirklich zu einem extrem, extrem hohen Kaloriendefizit gezwungen, hart mit leichter, also leicht intensiver Aktivität, aber viel Aktivität, um die dann wirklich extrem runter zu hungern und hat da einen wirklich sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil forciert und das dann auch erreicht. Und die meisten haben in dieser Studie so roundabout 1600 Kalorien zu sich genommen. Das war unterschiedlich, aber selbst die haben extrem Gewicht verloren. Das heißt, hier wurde schon mal in einer Studie zuvor, die wir heute gar nicht mehr machen können, eben ganz genau kontrolliert, wie viel essen die, weil da war nichts mit Underreporting. Die haben das bekommen, was sie halt zur Verfügung hatten. Da das Kriegsgefangene waren, konnten die jetzt auch nicht sich irgendwie noch extra Kalorien herschummeln, in Anführungszeichen. Und dadurch können wir diese Daten, die wir hier haben, ein bisschen anders interpretieren, weil wir eben schon andere Wissenschaft haben, die uns zeigt, okay, selbst wenn wir jetzt hier vielleicht davon ausgehen müssten, dass wir kein so ein genaues Reporting haben durch Ernährungstagebuch und Fragebogen, können wir uns schon auf diese Daten ein bisschen besser verlassen, weil wir eben andere Daten haben, die das unterstützen. Und das, was jetzt hier für uns bei dieser Studie relevant ist, ist die Kalorienaufnahme bei Anorexia nervosa, weil da in der Regel ein sehr, sehr niedriger BMI eine Begleiterscheinung dieser Erkrankung ist und viele vermutlich erwarten würden, dass die Kalorienzufuhr bei so einer Anorexia nervosa, also bei so einer Magersucht, deutlich geringer ist, als es eben diese im Durchschnitt 1300 Kalorien, was in der Studie dann so eine typische Kalorienaufnahme von 900 bis 1900 Kalorien am Tag war. Also das schwankt natürlich, aber das ist natürlich in einem Bereich, wo die meisten sich vielleicht auch in der Diät, wenn sie so eine niedrige Kalorienzufuhr mal zu sich genommen haben, wiedererkennen würden und sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie 1000 Kalorien zu mir genommen oder 1200, 1300 Kalorien und nehme nicht ab. Und diese Daten hier aus der Studie widersprechen dem Ganzen eben. Plus die Daten, die wir aus der Minnesota Semi-Starvation Studie haben. Ja, also das lässt schon alles sehr, sehr stark schlussfolgern, dass es mit 1200 Kalorien über einen längeren Zeitraum auf jeden Fall dazu führen würde, dass der Körperfettanteil der Person, die diese Kalorien zu sich nimmt, sinken würde. Und es dauert dann auch nicht ein halbes Jahr, sondern das passiert auch innerhalb von Monaten und Wochen. Natürlich kommt es immer darauf an, wo der Körperfettanteil herkommt. Aber wir wissen definitiv, dass selbst die untersten Bereiche des Körperfettanteils mit dieser Zufuhr erreicht werden, weil das ist ja die Sorge von den meisten, dass sie denken, okay, ich habe diese Kalorienzufuhr jetzt irgendwie so lang zu mir genommen, mein Stoffwechsel hat sich jetzt komplett nach unten angepasst oder ich habe eh schon so ein bisschen niedrigeren Körperfettanteil, vielleicht wehrt sich mein Körper stärker und irgendwas ist da kaputt. Und durch die Daten jetzt eben von dieser Meta-Analyse von Jenkins und Kollegen aus diesem Jahr und dem Minnesota Semi-Starvation Experiment und auch generell dem gesamten wissenschaftlichen Konsens, können wir uns schon ziemlich sicher sein, dass jede Person mit einer so niedrigen Kalorienzufuhr Gewicht verlieren wird. Jetzt ist natürlich die Frage, was solltest du tun, wenn du das Gefühl hast, dass du so wenig Kalorien wirklich zu dir nimmst, aber trotzdem kein Fett verlierst? Und deshalb schauen wir uns jetzt die Gründe an, was da wirklich der Grund dafür ist. Und dann, wie gesagt, im Coaching Corner Segment schauen wir uns auch zu diesen Gründen dann die Lösungswege an. Grund 1 für ausbleibende Fortschritte trotz einer niedrigen Kalorienzufuhr kann definitiv ein langsamer Stoffwechsel sein. Und das ist ein Thema, bei dem ich persönlich meine Meinung auch verändert habe, nicht 180 Grad mäßig, aber bei der ich doch, würde ich sagen, aufgrund der neuen wissenschaftlichen Daten die Art und Weise auch, wie ich das kommuniziere, wirklich schon stark verändert habe. Und zwar bezieht sich das auf individuelle Unterschiede in der Organmasse, was wir ja schon in der, ich glaube, es war die letzte oder eine der letzten Podcast-Folgen, ja, es war die letzte, 229, langsamer oder schneller Stoffwechsel, so findest du es heraus und ermittelst deinen Kalorienverbrauch, so heißt die Folge, falls ihr die anhören wollt, schon mal besprochen hatten. Und ich erkläre euch hier zusammenfassend nochmal das Szenario rein rechnerisch, damit ihr hier jetzt kurz nochmal das ganze Thema zusammengefasst versteht, vielleicht auch, falls ihr die Folge nicht gehört habt oder das nicht mehr so im Kopf habt. Wir schauen uns einfach jetzt mal Szenario 1 an, ja, wo sowas vorkommen kann, was jetzt nicht direkt was mit der Organmasse zu tun hat, aber was definitiv ein Grund dafür sein kann, dass man in Anführungszeichen langsamen Stoffwechsel hat oder einfach wenig Kalorien verbraucht. Ja, also Szenario 1 wäre eine kleine Person, Frauen, die irgendwie unter 1,60, 1,65 sind, vielleicht noch einen kleinen Frame haben. Ja, das kleine Frame bedeutet, dass sie auf diese Größe auch nicht so viel Körpermasse halten, weil es kann ja eine Person 1,60 sein und einen kleineren Frame haben und dann mit einem bestimmten Körperfettanteil und auch einem bestimmten Muskulaturanteil deutlich weniger Muskelmasse haben als eine Person, die genauso groß ist, aber einen eher größeren Frame hat. Wir sind ja nicht alle gleich gebaut. Manche haben einen breiteren Hüftstand, breiteren Schulterstand, längere Gliedmaßen. Und dann kann es schon dazu führen, dass man einfach mehr Muskelmasse auf die gleiche Körpergröße hält und dann bei gleichem Körperfettanteil wie eine andere Person mehr Kalorien verbraucht, weil man einfach mehr wiegt, weil man mehr Lean Body Mass, also mehr fettfreie Körpermasse hat. Und deswegen Personen, die einfach so ein bisschen körperlich kleiner sind, also nicht nur in der Größe, sondern vom gesamten Frame, ja, die natürlich dann auch vielleicht mit einer eher moderaten Aktivität dann einen deutlich geringeren Kalorienverbrauch als die meisten anderen Menschen haben. Wenn dann auch noch während der Diät die Stoffwechselrate temporär weiter nach unten sinkt, ja, die erholt sich natürlich wieder, aber wenn die temporär erstmal nach unten geht, dann ist es gar kein unrealistisches Szenario, dass eine Person mal einfach 1600 Kalorien verbraucht. Und deswegen habe ich das ja schon so oft in der Vergangenheit kritisiert, wenn so Aussagen von Content-Creatern kommen, so niemand sollte eine Diät mit 1300 Kalorien machen. Und das ist meiner Meinung nach einfach extrem irreführend, weil was macht denn eine Person, die 1,55 ist, vielleicht eine moderate Aktivität hat, einen kleinen Frame, kleine Organmasse, auch noch zusätzlich, dazu kommen wir gleich, und dann einfach 1700, 1600 Kalorien verbraucht. Was soll denn die machen, wenn die Fett verlieren will? Ihr müsst nämlich auch bedenken, dass unser körperliches System intelligent genug ist, um festzustellen, dass hier ein kleinerer Körper vorliegt. Natürlich gibt es Unterschiede im Hunger und es kann auch sein, dass man eine Person, die einen kleinen Frame hat, generell nicht so groß ist und dadurch einen geringen Kalorienverbrauch hat, dass die ähnlich viel Hunger hat wie zum Beispiel eine Person, die 1,80 ist und dadurch einen deutlich größeren insgesamten Körper hat und eine größere Körpermasse. Das kann schon mal sein. Aber tendenziell skaliert sich das auch nach unten. Ja, also das ist einfach Evolution. Unser Gehirn ist schon intelligent genug, um festzustellen, okay, wie viel Kalorien benötigt denn mein System? Und so viel Hunger stimuliere ich jetzt sozusagen auch. Ja, also man darf hier nicht erwarten, dass oder sollte nicht schlussfolgern, dass jede Person den gleichen Kalorienbedarf vom Hunger her hat. Und das ist halt einfach so. Und das muss man ja da auch berücksichtigen. Das heißt, es ist ja vielleicht gar nichts Negatives, wenn eine Person 1600 Kalorien verbraucht. Wenn die ein gutes Essverhalten und ein gutes Sättigungsmanagement hat, dann wird die auch mit 1200 Kalorien, jetzt mal als Beispiel, eine Diät machen können, während eine andere Person, die 2000 Kalorien verbraucht, mit 1600 Kalorien, also mit 400 Kalorien mehr, eine Diät macht und beide haben den gleichen Hungerlevel. Ja, natürlich ist dann in der Praxis, in der Welt, in der wir leben, das tendenziell für Personen, die etwas kleiner sind oder kleinere Körpermasse haben und weniger Kalorien verbrauchen, dann oft in der Praxis schwieriger umzusetzen, weil man halt ins Restaurant geht und sich nicht eine Portion für irgendwie 400, 500 Kalorien machen kann und dann oft dieses kleine Kalorienbudget schneller sprengt sozusagen. Und dann wird es eher von dem Praktikablen her schwierig. Wenn man aber diese 1200 Kalorien mit sättigenden Lebensmitteln füllen würde, dann wäre das für die meisten Personen kein Problem. Das heißt, hier haben wir dann eher so ein Problem, das aufgrund unserer westlichen Lebensweise entsteht und der Portionsgröße, wenn man zum Beispiel auswärts essen ist oder auch wie Gerichte, die man irgendwie fertig kauft im Supermarkt oder generell wie Portionsgrößen gestaltet sind, wie die aufgebaut sind, das ist eher das Problem und nicht der Hunger per se. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. So, also das ist ein Szenario, wo auf jeden Fall eine Diskrepanz entstehen kann und natürlich auch dieses Problem, dass wir haben es jetzt ja in der Podcast-Folge so genannt, kein Fettverlust trotz 1200 Kalorien, aber dass vielleicht eine Person wirklich auch ein bisschen höher geht, sagen wir jetzt mal 1400, 1500 Kalorien und dann kein Fett wirklich in einer ordentlichen Rate verliert, weil sie vielleicht 1600 Kalorien verbraucht. So, und wenn dann natürlich irgendwelche Content-Creator herkommen und sagen, niemand sollte 1300 Kalorien in der Diät essen und das so pauschalisieren und die Person, die jetzt so einen niedrigen Kalorienverbrauch hat mit 1600, das vielleicht hört und sich dann Sorgen macht, oh, ich sollte gar nicht so tief gehen, obwohl es eigentlich vom Hunger her gehen würde und auch mein Energielevel und so alles passt, wenn ich das mache, dann kann natürlich hier ein Problem entstehen. Ja, das heißt nicht, dass jede Person sofort zu tief gehen sollte, aber Wenn du weißt, dass dein Kalorienverbrauch so tief ist und dass du auch vielleicht mit 1600 Kalorien dein Gewicht hältst und Hunger und so alles passt, dann ist vielleicht das Szenario für dich oder das Problem, was entsteht, eher, dass du denkst, du darfst nicht so tief mit den Kalorien gehen und vielleicht hast du einfach diesen kleineren Körper und dann wäre das auch angemessen, wenn du Fett verlieren willst. Muss man natürlich noch mehrere Sachen beachten, Körperfettanteil und so weiter, alles, was wir hier mal besprechen, aber es ist definitiv kein Szenario, das jeder Mensch vermeiden sollte. So, das wäre Szenario Nummer 1. Szenario Nummer 2 wäre, dass du einen langsamen Stoffwechsel per se hast. Und hier nochmal der Hinweis auf die Folge 229. Langsamer oder schneller Stoffwechsel, so findest du es heraus und ermittelst deinen Kalorienverbrauch. Die Organmasse hat nämlich einen erheblichen Einfluss auf den Kalorienverbrauch. Die ist für 3/4 deiner Grundstoffwechselrate verantwortlich. Also nicht deines gesamten Stoffwechsels, sondern deiner Grundstoffwechselrate. Das ist die Rate, die dein Körper oder die Kalorienmenge, die dein Körper verbraucht, wenn du einfach nur bettlägerig bist sozusagen. Ja, du stellst dir vor, du liegst einfach da, bewegst dich nicht. Deine grundlegenden Systeme, dass die laufen, dass deine Organe mit Kalorien versorgt werden, die müssen natürlich viele Vorgänge im Körper leiten, dass dein Blut zirkulieren kann, dass du eine Atmung hast, dass dein Gehirn funktioniert, ist ja ein Teil des Organsystems und so weiter. Ja, und da verbraucht die Organmasse eben 3/4 oder die Organmasse macht 3/4 dieser Grundstoffwechselrate aus. Wenn wir jetzt natürlich Unterschiede bei 2 Personen haben, die identisch, rein hypothetisch identisch sind von der Körperzusammensetzung, dann kann hier ein großer Unterschied im Kalorienverbrauch entstehen. Und das würde man dann halt langsamer Stoffwechsel nennen. Und ich male euch das jetzt mal bildlich hier als Szenario. Das ist das gleiche Szenario, das wir in dieser letzten Podcast-Folge hatten. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da haben wir uns einmal hypothetisch die Tanja als Person genommen, 70 Kilo. Wir gehen jetzt mal davon aus, beide Personen haben die gleiche Muskelmasse, gleiche Fettmasse. Und die Tanja hat eine Leber, die 900 Gramm wiegt. Und diese 900 Gramm Leber verbraucht 180 Kalorien. Die Clara, die wiegt auch 70 Kilo, identische Muskelmasse, identische Fettmasse, hat aber eine Leber, die 1400 Gramm wiegt. Also verbraucht sie nicht 180 Kalorien für die Leber, sondern 280 Kalorien. Das ist 100 Kalorien mehr. Zusätzlich ist die Niere von der Tanja, beide Nieren logischerweise, sind zusammen 150 Gramm schwer. Das heißt, die verbrauchen 66 Kalorien. Bei der Clara sind die Nieren 400 Gramm schwer und dadurch verbraucht sie 176 Kalorien. Das heißt, nochmal 100 Kalorien mehr. Das heißt, wir haben hier einen Unterschied von 200 Kalorien. Das heißt, weil die Clara deutlich größere Organe hat als die Tanja, verbraucht sie 200 Kalorien mehr. Also wäre die Tanja eine Person mit einem langsamen Stoffwechsel, die Clara eine mit einem vielleicht schnellen oder moderaten Stoffwechsel. Und das sind jetzt ja nur 2 Organe, die wir hier betrachtet haben. Und das Problem ist, dass wir die Organmasse nicht bestimmen können, ohne ein MRT zu machen. Das heißt, wir können nicht von der Körpermasse auf die Organmasse schließen. Also 2 Personen wie die Tanja und die Clara, die identisch groß sind, identisch viel wiegen, identische Muskelmasse haben, identische Fettmasse haben, die können dennoch unterschiedliche Organmassen haben. Und da die so viel beim Kalorienverbrauch ausmachen, kann hier, ohne dass wir es von außen sehen, ja, also wenn wir es von außen sozusagen betrachten und alle Daten nehmen und es dann in den Kalorienrechner eingeben, kann hier eine große Diskrepanz entstehen. Und falls ihr da mehr Details wollt, wie gesagt, Folge 229, das ist die letzte Folge, hören, da habe ich das ganz ausführlich erklärt. Und alle, die in der Community und im Coaching sind, die haben das sogar noch als zusätzliche Videoversion. Aber ihr könnt euch das auch einfach nur so als Audio anhören, dann versteht ihr das Thema auch. Also Fazit, langsamer Stoffwechsel. Es kann definitiv ein möglicher Grund für einen ausbleibenden Fettverlust sein bei einer geringen Kalorienzufuhr. Wieso? Weil die Kalorienzufuhr vielleicht eben nicht niedrig genug ist. Wir haben jetzt ja vorhin dieses Beispiel gehabt, eine Person, die einfach mal 1600 Kalorien als Verbrauch hat. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, also gerade bei kleineren Körpern. Und wenn diese Person vielleicht 1400 Kalorien zu sich nimmt und dann nur 200 Kalorien im Defizit ist und dann auch mal hier und da vielleicht ein paar Fehler beim Tracken macht und dann irgendwie 100 Kalorien mehr zu sich nimmt, dann seht ihr schon, sind wir ganz leicht in einem Szenario, in dem der das Kaloriendefizit nur bei 100 Kalorien ist. Und wenn ich dann in der Woche bei 700 Kalorien im Defizit bin, dann kann man sich schon vorstellen, dass es rein jetzt von den Daten her fast wie ein Gewichtsverlustplateau aussieht. Ja, und dann natürlich dieses zweite Szenario, dass man einfach einen langsamen Stoffwechsel hat und vielleicht gar nicht so einen kleinen Körper hat, in Anführungszeichen, und trotzdem so wenig Kalorien verbraucht, weniger vielleicht als andere. Und dann auch mit so einer Kalorienzufuhr von 1400, 1300, whatever, nicht in einer ordentlichen Rate Fett verliert. Ja, also das ist ein möglicher Grund. Wenn du dich jetzt darin vielleicht selbst erkennst oder denkst, okay, das könnte bei mir der Fall sein, hör dir auf jeden Fall die beiden anderen Gründe jetzt trotzdem noch an, weil die oft zu diesem Szenario dazukommen on top oder auch isoliert vielleicht eher der Grund sind und vielleicht das gar nicht bei dir der Grund für den ausbleibenden Fettverlust ist. Der zweite Grund für einen ausbleibenden Fettverlust trotz einer niedrigen Kalorienzufuhr ist Underreporting. Und auch das haben wir schon mal hier im Podcast besprochen, ist schon ein bisschen länger her, Folge 202. Die heißt, warum du trotz Kalorienzählen keine Fortschritte machst und wie du das ändern kannst. Jetzt müsst ihr ein bisschen scrollen, das war, glaube ich, irgendwie so Oktober 2023, ich kann es gerade mal für euch nachschauen, dann findet ihr es vielleicht auch so, ja, 15. Oktober 2023, also schon ein bisschen länger her, deswegen vielleicht habt ihr die Folge gehört und könnt euch nicht mehr so gut dran erinnern. Egal, ob ihr es gemacht habt oder nicht, wir fassen es jetzt hier mal kurz zusammen, dieses Thema. Und zwar haben wir uns dort die Studienergebnisse angeschaut zu Untersuchungen in Bezug auf die Genauigkeit beim Kalorienzählen. Das wird nicht immer Kalorienzählen logischerweise in der wissenschaftlichen Literatur genannt, aber einfach, wie genau sind wir Menschen, wenn wir eben so ein Ernährungsreporting machen müssen? Ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, dass hier eben die Genauigkeit nicht so hoch ist. Deswegen haben wir gesagt, in dieser Meta-Analyse müssen wir die Daten ein bisschen skeptisch betrachten, weil das eben nur Ernährungstagebücher waren und die eben nicht so genau sind, als würden wir so eine doubly labeled water Methode benutzen, bei der im Endeffekt über den Urin gemessen wird, wie viel Kalorien habe ich wirklich zu mir genommen. Das heißt, wir können das auch tatsächlich messen bei so Personen und dann brauchen wir gar kein Ernährungsreporting, weil wir einfach über einen chemischen Prozess im Körper herausfinden, wie viel die Person wirklich zu sich genommen hat. Und das hat man eben auch in diesen Studien gemacht. Man hat eben Personen gefragt, okay, wie viel Kalorien hast du jetzt zu dir genommen? Du sollst es dir auch notieren. Manchmal hat man denen gesagt, notier es dir, manchmal nicht. Manchmal hat man die danach gefragt. Gibt extrem viele Studien dazu. Sehr, sehr interessantes Studiengebilde, finde ich, im Insgesamten, weil nicht alles das Gleiche zeigt. Dazu kommen wir jetzt auch gleich. Weil es eben unterschiedliche Herangehensweisen gibt und unterschiedliche Szenarien. Aber tendenziell sieht man auf jeden Fall, dass Menschen dazu neigen, wenn man dann schaut, okay, was haben die wirklich an Kalorien zu sich genommen und was sagen sie, dass da eine Diskrepanz entsteht. Und wir neigen tendenziell dazu, unsere Kalorienzufuhr zu unterschätzen. Das heißt, dass es sein kann, dass du denkst, du nimmst 1200 Kalorien zu dir, nimmst aber mehr Kalorien zu dir. Ja, nimmst vielleicht 1400, 1500 Kalorien zu dir. Und es geht hier nicht mal darum, um in Anführungszeichen bewusstes Lügen, ja, oder sich selber anlügen oder irgendwie jemanden, einen Coach anlügen oder sonstiges, darum geht es gar nicht. Wir sind einfach per se schlecht darin. Wir vergessen das einfach. Und da gibt es natürlich auch noch Faktoren, die wir berücksichtigen sollten, die laut der wissenschaftlichen Datenlage eben das Risiko erhöhen, dass wir hier nicht so genau sind. Nummer 1, tendenziell Menschen, die einen höheren BMI haben, neigen dazu, eine höhere Fehlerquote zu haben. Menschen, die eine hohe Restriktion in der Ernährung haben, das heißt, die viele Verzichte in der Ernährung haben. Menschen, die unter Disinhibition leiden, das ist im Endeffekt eine schwache Kontrolle der impulsiven Ernährung. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel leicht auf emotionale Sachen mit Essen reagiert, weil ihr einfach noch nicht so ein gutes Essverhalten habt. Disinhibition nennt man das. Ein weibliches Geschlecht tatsächlich zu haben, mangelnde Motivation zur Verfolgung der Nahrungsaufnahme und ein sozial erwünschtes Verhalten, zum Beispiel die Erwartungen von einem Coach erfüllen oder irgendwie nicht undiszipliniert vor dem Partner wirken. Das sind Faktoren, die das Risiko eines Underreportings erhöhen. Und das ist schon mal gut, wenn wir uns diesen Sachen bewusst sind, weil dann können wir die ja für uns selber nutzen, um die Genauigkeit beim zum Beispiel Kalorienzählen eben, zu erhöhen. Erfahrung kann die Genauigkeit auf jeden Fall erhöhen, weil ihr habt vielleicht schon mal von diesem Thema gehört, vielleicht auch von anderen Content-Creatern, die euch dann sagen, ja, Kalorienzählen bringt eh nichts, weil wir haben eben Studie XY und die zeigt, dass selbst erfahrene Personen ihre Kalorienzufuhr nicht richtig einschätzen können. Und das ist meiner Meinung nach oft sehr, sehr schlecht kommuniziert von diesen Personen, weil die Studien eben genau das zeigen, was die meisten Personen dann eben falsch kommunizieren, und zwar, dass erfahrene Personen zwar immer noch Abweichungen haben, aber deutlich weniger als unerfahrene und unmotivierte Personen, also unmotivierte Personen in Bezug auf, für die ist es gerade in diesem Moment nicht so relevant, dass sie die Kalorien auch richtig tracken, weil das muss man ja auch, finde ich, wenn man diese Studienlage interpretiert, berücksichtigen, und das habe ich damals schon in der Folge gesagt, dass man ja immer auch die Motivation der Personen betrachten muss, die diese Studie oder die in dieser Studie sind. Wenn jetzt ihr natürlich für euch selber eine Fettverlustphase macht, dann ist es ja anders als eine Person, die in der Studie rekrutiert wurde, die sich einfach an was hält, was ihr vorgegeben wurde. Die Person hat in der Regel dann eine extrinsische Motivation, also einfach bei dieser Studie mitzumachen, da kommt es dann von außen, hey, ich möchte, dass du deine Ernährung dokumentierst, etc. Ihr macht es ja in der Regel im besten Szenario aus intrinsischen Gründen, weil ihr das selber machen wollt. Natürlich kann auch hier die falsche Motivation ein Grund dafür sein, dass ihr eben dann ein höheres Risiko zu einem Underreporting habt, weil ihr vielleicht gar nicht wirklich intrinsisch motiviert seid. Vielleicht ist eher so der Druck von außen, so auszusehen wie Influencer XY oder irgendeinen bestimmten künstlichen, von der Gesellschaft kreierten Standard zu erfüllen. Das ist vielleicht eure Motivation, die dann natürlich auch extrinsisch ist. Und deswegen sollte man auch hier, also kleiner Exkurs, schon die Motivation bei dem Ziel im Hinterfragen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, den ich zum Beispiel mit meinen Coaching-Teilnehmern dann immer durchlaufe. In bestimmten Situationen, wo ich merke, dass vielleicht nicht gerade in so einer Situation sind, wo sie so zufrieden sind mit dem, was sie reinstecken und was rauskommt. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Und das sehen wir auch hier ganz klar in der Datenlage, dass mangelnde Motivation zur Verfolgung der Nahrungsaufnahme ein Risikofaktor für dieses Underreporting ist. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Thema der Erfahrung. Wenn behauptet wird, dass Kalorienzählen nichts bringt, weil selbst erfahrene Ernährungsberater hier Fehler machen, dann bedeutet das nicht, dass jede Person, die Kalorien zählt, automatisch eine hohe Abweichung hat in dem, was sie dokumentiert und was sie dann in Wirklichkeit zu sich nimmt. Weil meine These ist, dass ihr, wenn ihr schon ein bisschen länger Kalorien zählt oder das auch mal für eine längere Zeit gemacht habt, dass ihr vermutlich genauso gut seid wie Ernährungsberater in den Studien. Ja? Weil warum sollten die so unbedingt extrem viel besser sein als ihr? Also warum sollte ein Ernährungsberater, der vielleicht ganz andere Sachen in seinem Daily Life macht, besser sein als eine Person, die einfach selber Kalorien zählt? Es gibt für mich wenige Gründe, wieso das der Fall sein sollte. Natürlich, wenn jetzt ein Ernährungsberater extrem viel mit Personen zu tun hat, extrem viel Nahrungsmittel einschätzen muss, aber das ist in der Regel eben nicht der Fall. Da ist oft andere Arbeit gefragt, und deswegen würde ich die These eben aufstellen, dass da zur generellen Bevölkerung, die keine ausgebildeten Ernährungsberater sind, aber sich selber schon lange mit dem Thema befassen, lange Kalorien zählen und die Basics berücksichtigen, keine großen Unterschiede sind. Weil es gibt ein paar Sachen, die man beachten muss. Ja, zum Beispiel, dass wenn ich jetzt Hühnchenbrust anbrate, dass die Gewicht verliert. Und wenn ich jetzt natürlich 100 Gramm gebratenes Hähnchen abwiege, dass das dann eine höhere Kaloriendichte hat als rohes Hähnchen, weil es ja ungefähr 20%, 30%, 40% Wasser verloren hat, ja, und dieses Wasser ja nicht mehr drin ist, ergo steigt die Kaloriendichte. Also 100 Gramm gebratenes Hähnchen hat einfach mehr Kalorien als 100 Gramm rohes Hähnchen, weil aus 100 Gramm rohen Hähnchen werden ungefähr 70 bis 80 Gramm gebratenes Hähnchen. Das heißt, wenn ich 70, 80 oder halt 100 Gramm gebratenes Hähnchen habe, dann waren das im Rohzustand 130 Gramm ungefähr rohes Hähnchen. So, bei solchen Sachen können Probleme entstehen, aber die meisten, die Kalorien zählen und das für eine längere Zeit machen, wissen das. Ja, und später gibt's auch noch was für euch, wodurch ihr dieses Problem so und so löst. Also ich habe was für euch zusammengestellt, da ist es dann alles drin, aber wenn ihr diese Basics beachtet, dann würde ich argumentieren, dass ihr vermutlich genauso gut seid. Und wenn dann auch noch die Motivation dementsprechend ist, dann würde ich mal stark davon ausgehen, dass die Abweichung nicht so hoch ist. Und das ist auch meine anekdotische Erfahrung von mir selber oder von Leuten, mit denen ich im Coaching zusammenarbeite, dass die Abweichung da beim Kalorienzählen, wenn man das richtig macht, nicht wirklich groß ist. Und wir sehen natürlich auch, dass diese Abweichung bei erfahrenen Ernährungsberatern deutlich geringer ist als bei Leuten, die einfach vielleicht mal so eine kleine Schulung bekommen haben und im ersten Mal Kalorien gezählt haben. Das heißt, dieses Underreporting sollte man differenziert betrachten. Aber wir können Fazit daraus ziehen, Menschen sind tendenziell auf jeden Fall schlecht darin, ihre eigene Kalorienzufuhr einzuschätzen, selbst wenn sie die dokumentieren und selbst wenn sie Erfahrung haben. Aber mehr Erfahrung führt halt zu einer geringeren Abweichung. Die Motivation spielt da auch eine Rolle. Und wenn man auf ein paar Sachen achtet und sich da immer wieder reflektiert, dann besteht trotzdem immer noch eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man die Kalorienzufuhr ziemlich akkurat trackt und hier keine große Diskrepanz entsteht. Und jetzt der dritte Grund, der in der Regel meiner Meinung nach der häufigste Grund für ein Plateau ist bei den meisten Personen, und zwar fehlende Beständigkeit. Habt ihr euch vermutlich schon denken können, weil das ist ja so meine Dauerschleife, die ich gerne abspiele, das Thema Beständigkeit, weil es halt einfach wichtig ist und weil im Endeffekt alles, was wir machen, immer dem Ziel der Beständigkeit untergeordnet sein sollte, weil die wenigsten Sachen uns etwas bringen, wenn wir sie punktuell machen. Und diese typische Metapher von der Schildkröte und dem Hasen, kennt die Geschichte sicher, trifft einfach zu. Ja, also slow and steady wins the race. Und es ist halt einfach so. Und das heißt nicht, dass Beständigkeit irgendwie langsam sein sollte, aber manchmal ist sie ein bisschen langsamer als eben dieses Vollgas gleich. Aber dafür ist sie halt beständig und führt uns zum Ziel. Und das soll gar nicht so langweilig klingen oder dass man dann ewig auf seine Fortschritte warten sollte. Aber man sollte sich vielleicht einfach so als Grundsatz nehmen, dass man nicht oder dass man niemals so viel machen sollte zum Leiden der Beständigkeit oder dass dann zum Leiden der Beständigkeit das Resultat ist. Ja, also dieses Übernehmen, einfach too much machen, die Diät so schwierig gestalten und so weiter. Also da gibt es mehrere Gründe, wir schauen uns hier gleich an und das ist im Endeffekt auch das, was die Wissenschaft definitiv unterstützt, also die Dietary Adherence nennt man das, das ist so der entscheidende Faktor bei einem Kaloriendefizit, ob jetzt Keto, Low Carb, High Carb, Intermittent Fasting, mediterrane Ernährung, egal was ihr macht und egal was wir uns auch in der wissenschaftlichen Datenlage anschauen, es gibt nicht die eine beste Diät, auch wenn es euch gerne Leute so versuchen zu erzählen. Die beste Diät ist die, die ihr mit einer hohen Adhärenz, also einer hohen Beständigkeit durchführen könnt. Natürlich gibt es Diätformen, die in der Regel zu einer höheren Adhärenz, also Beständigkeit führen. Ja, zum Beispiel, ketogene Diät ist eine Diät, die tendenziell auf lange Sicht gesehen, auch aus meiner anekdotischen Erfahrung, eine geringere Adhärenz hat, also eine geringere Beständigkeit und dementsprechend meiner Meinung nach auch eine weniger sinnvolle Diätform für die meisten Menschen ist, weil sie halt nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung funktioniert. Ja, und es gibt halt bestimmte Ernährungsformen, die für sehr, sehr viele Menschen funktionieren. Und das ist ja auch immer mein Argument beim Fasten. Ja, zum Beispiel, ich habe es jetzt hier auch genannt, Intermittent Fasting. Das ist für mich auch so ein Beispiel, bei dem die Adhärenz, was ich anekdotisch gesehen habe, bei den meisten Menschen nicht so hoch ist. Das funktioniert vielleicht mal irgendwie ein halbes Jahr, aber bei dem Großteil der Bevölkerung funktioniert das Intermittent Fasting meiner Meinung nach nicht dauerhaft fürs ganze Leben. Das heißt nicht, dass es für niemanden so ist. Ganz viele Menschen, für die klappt es wunderbar und die machen das 10 Jahre lang und die sind damit sehr, sehr zufrieden. Aber für die meisten Menschen ist es keine langfristige Strategie, weil die Beständigkeit eben nicht so hoch ist. Das heißt, wir haben schon Unterschiede in der Beständigkeit zwischen verschiedenen Ernährungsformen. Aber wenn ich eine bestimmte Ernährungsform habe und die bei mir zu einer hohen Beständigkeit führt, dann ist es egal, welche ich mache. Ja, aber die Beständigkeit entscheidend ist, das Kaloriendefizit ist entscheidend. Also was sind Gründe für so eine fehlende Beständigkeit? Weil das ist nicht nur die Diätform, aber es ist ja die Eigenschaft, die dann diese Diätform mit sich bringt. Nummer 1, zu strenge und unrealistische Fettverlustrate, die man sich als Ziel setzt. Das führt so oft zu diesem Alles-oder-Nichts-Denken, wenn man sich halt ein Ziel setzt, das man natürlich auch erreichen möchte. Und sobald dann die erste Hürde kommt, man merkt, okay, ich kann diese Fettverlustrate gerade nicht einhalten, also ich kann dieses hohe Defizit, das ich dafür einhalten muss, nicht jeden Tag einhalten, und ich komme gerade an mein Wochenziel nicht ran, dann führt es bei vielen zu so einem Alles-oder-Nichts-Denken, ja, weil einfach die Ziele, die man sich gesetzt hat, zu streng und zu unrealistisch waren und deswegen auch Betonung auf zu streng. Weil selbst wenn man sich ein zu hohes Ziel setzt, aber bereit ist, davon auch punktuell abzuweichen, dann kriegt man das oft trotzdem gut in den Griff. Wichtig ist halt einfach, dass ich eine flexible Taktik habe. Nummer 2, mangelndes Verständnis. Das ist natürlich auch ein Grund, weil sich viele denken, okay, wieso mache ich bestimmte Dinge und wie hängt das irgendwie alles zusammen? Ja, also wenn man irgendwie nur so einem Ernährungsplan folgt, den man vorgesetzt bekommen hat, dann kann das oft die Motivation beeinflussen und dann auch die Beständigkeit, weil man gar nicht versteht, wieso mache ich das jetzt hier gerade? Also da fehlt so ein bisschen die Kompetenz dann. Der größte Punkt, meiner Meinung nach, und wo wir auch im Coaching immer ansetzen und was man einfach lernen muss, ist fehlende Autonomie, / Flexibilität. Das gehört so ein bisschen für mich zusammen. Also, dass man kein Selbstbewusstsein in den Entscheidungen hat. Meistens kommen Leute zu mir ins Coaching, die die meisten Podcast-Folgen gehört haben oder zumindest einen Großteil und die eigentlich schon so eine gute Grundbildung haben. Also das, was wir jetzt hier gerade zum Beispiel bei mangelndem Verständnis streichen können, also ist ja schon mal positiv, wo das nicht zutrifft, aber die dann kein Selbstbewusstsein in den eigenen Entscheidungen haben, ja, und dann sich nicht sicher sind, okay, ist das, was ich hier gerade mache, überhaupt richtig? Und dieses Gefühl kann man oft haben, obwohl man eine bestimmte Kompetenz besitzt. Man hat nur nicht dieses Kompetenzgefühl. Man hat die Kompetenz rein theoretisch, aber man kann die Kompetenz irgendwie nicht ausleben. Und diese Ungewissheit ist auf Dauer mental extrem anstrengend. Und dann leidet die Beständigkeit, ja, weil man einfach keine selbstbewussten Entscheidungen trifft und nicht das Gefühl hat, dass man in der Art und Weise, wie man das Ganze angeht, autonom ist und flexibel ist und das selber gestalten kann. Ja. Und das ist einfach, also Autonomie und Flexibilität ist bei allem, was wir machen, so wichtig für die Beständigkeit, weil unser Leben ist eben nicht perfekt und es wird niemals das, was wir uns vornehmen, genau so eintreffen. Und deswegen müssen wir immer bei allem, was wir machen im Leben, ein gewisses Autonomiegefühl haben und auch bereit sein, autonome Entscheidungen zu treffen, flexibel zu sein und auch nötige Selbstbewusstsein zu haben, damit wir diese Entscheidungen überhaupt treffen können und dann damit d'accord sind und sagen, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung und ich bin zufrieden damit und ich treffe die Entscheidung, ich will die Entscheidung treffen. Das ist anders, als wenn man von einem Plan abweicht und dann damit irgendwie nicht so richtig zufrieden ist und nicht so richtig weiß, war das jetzt das Richtige? Ja, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man von einem Plan abweicht, aber weiß, dass das gerade die richtige Entscheidung ist und dass man über einen anderen Weg dann wieder auf die richtige Spur kommt, ja, dass man sozusagen nicht vom Weg abweicht, sondern einfach nur einen anderen Weg geht in diesem Moment. Und dieses fehlende Selbstbewusstsein, diese fehlende Autonomie, fehlende Flexibilität ist definitiv der, meiner Erfahrung nach, der Nummer 1 Grund für fehlende Beständigkeit. Nächster Punkt, Fokus aufs Ziel statt auf den Prozess. Habt ihr auch schon ganz oft von mir hier gehört, wir sollten immer prozessorientiert und nicht zielorientiert an eine Sache rangehen, weil wenn ihr immer nur auf das Ziel schaut, dann kann es sehr schnell zu Frust führen, weil ihr täglich überprüft, ob ihr schon am Ziel seid. Und das seid ihr logischerweise nicht. Wenn wir uns zum Beispiel mal eine Fettverlustphase anschauen und irgendwie das Ziel ist, 5 Kilo zu verlieren und ich jeden Tag auf die Waage steige und dann noch nicht am Ziel bin, aufgrund von Wasserschwankungen oder einfach, weil Fettverlust einfach eine Zeit lang dauert und ich sehe das nicht sofort auf der Waage. Selbst wenn ich einen konstanten Fettverlust habe, dann reicht in der Regel die Waage nicht, um mich da zu motivieren, weil ich will ja 5 Kilo verlieren. Und wenn ich dann vom einen auf den anderen Tag irgendwie 100 Gramm Fett weniger sehe, dann reicht mir das vielleicht nicht. Ja, und in der Regel ist es sogar nicht mal so, sondern in der Regel geht die Waage hoch und runter, aber langfristig geht sie runter, aber auf einer täglichen Basis schwankt die einfach, weil wir Wasserlevel im Körper haben, die schwanken, andere Nahrungsmengen, die im Magen sind und, das ist ganz normal. Und dann kann es natürlich extrem frustrierend sein, wenn man auf einer täglichen Basis sich am Endziel orientiert oder auch vielleicht an Etappenzielen, aber das auf täglicher Basis macht, nicht irgendwie so, ich schaue mal alle 2 Wochen, alle 3, alle 4 Wochen so ein Etappenziel an, sondern auf täglicher Basis würde ich immer Ziel, 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 wann bin ich da, wann bin ich da, wann bin ich da. Das kann extrem frustrierend sein. Und dann hat man natürlich auch gar keine positive Bestätigung, weil man ist ja noch nicht am Ziel, man kann gar keinen Haken setzen. Wenn man aber sich auf den Prozess konzentriert, dann kann man diesen ganzen Input, den man leistet, auch positiv bestärken, weil ihr müsst ja, wenn ihr Fett verliert, mehr Aufwand leisten, logischerweise, als wenn ihr jetzt euer Gewicht halten möchtet oder wenn ihr vielleicht sogar zunehmen wollt. Natürlich fällt manchen zunehmen schwer, aber gehen jetzt mal von einem Szenario aus, wo das jetzt vielleicht leichter ist, mehr Kalorien zu konsumieren. Ja, aber wenn man eine Diät macht, dann muss man sich in der Regel ein bisschen mehr bewegen oder muss beim Essen mehr planen, muss vielleicht auch ab und zu mal Hunger akzeptieren. Es ist einfach ein bisschen mehr Aufwand. Und dieser Aufwand muss ja belohnt werden, sonst kriegen wir irgendwann keine Motivation mehr, um da weiter dran zu bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auf den Prozess konzentrieren, weil dann kann ich diesen Aufwand auch mit etwas bestätigen und mir auch sozusagen eine Belohnung mental dafür abholen, dass ich diesen Aufwand leiste. Und deswegen ist es wichtig, eben den Aufwand sozusagen als Zielerreichung zu sehen. Das heißt, wenn ich dann sage, okay, irgendwie dieses Daily Habit, das ich machen wollte, keine Ahnung, 30 Minuten heute mich körperlich bewegen, da mache ich jetzt einen Haken dran. So, und dann habe ich noch dieses Habit, da mache ich einen Haken dran. Und dann ist das meine positive Bestärkung, weil ich weiß, dass mich der Prozess, wenn ich den abhake, so und so an mein Ziel bringt. Ja, und dann habe ich auch nicht diesen Frust, weil ich halt diese negative Feedbackschleife nicht mehr habe, weil ich nicht auf mein Ziel schaue, sondern auf den Prozess. Und der letzte Punkt, der auch zu einer fehlenden Beständigkeit in sehr, sehr vielen Fällen führt, ist, die Durchführung des Prozesses ist zu schwierig. Ja, das heißt, meine Lebensmittelumgebung zum Beispiel ist suboptimal. Irgendwie viel auswärts essen gehen, ich habe nicht so gute Lebensmittel zu Hause oder am Arbeitsplatz steht immer irgendwie was Süßes rum. Dadurch wird der Prozess auch schwierig. Ja, das heißt, diese Sachen, die ich machen muss, um ans Ziel zu kommen, sind eben zu schwierig für mich und dadurch leidet die Beständigkeit oder mein Aktivitätsziel ist zu hoch. Nahrungszubereitung nimmt zu viel in Anspruch, weil ich irgendwie auf Instagram sehe, dass man jeden Tag ein anderes Rezept kochen muss und ich mich daran orientiere. Das sind alles Sachen, die natürlich die Durchführung des Prozesses deutlich schwieriger machen. Und dann leidet irgendwann auch die Beständigkeit, weil wenn eine Gewohnheit zu schwierig ist, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Gewohnheit auch konstant durchführen. Und deswegen geht immer nach dem Prinzip, macht es euch selber leichter, aber dazu zu den Lösungen will ich jetzt gar nicht zu viel sagen, weil dafür haben wir das Coaching Corner Segment. Und das waren jetzt auch schon die drei Gründe, dass ihr mal versteht, was denn der Ursprung sein kann für dieses Szenario. Ich habe eine niedrige Kalorienzufuhr und nehme nicht ab, beziehungsweise verliere kein Fett. Und jetzt schauen wir uns im Coaching Corner Segment an, wie wir eben diese drei Probleme tackeln können und was die Lösungen dafür sind, damit wir das Szenario umdrehen und dann eben einen Fettverlust erreichen und im Endeffekt nicht mehr gefrustet sind. Also, was sind die Lösungen bei einem Fettverlustplateau trotz einer niedrigen Kalorienzufuhr? Lösung Nummer 1 eben für das Problem Nummer 1, ich habe einen langsamen Stoffwechsel aufgrund der Organmasse oder einfach aufgrund von einer kleineren Körpermasse, kleineren Körpergröße insgesamt. Was können wir nicht beeinflussen erstmal? Eben das, ja, Organmasse, Genetik, die gesamte Stoffwechselrate, das können wir einfach nicht beeinflussen. Es gibt natürlich aber Sachen, die wir beeinflussen können und die sind dann auch eben die Lösung für dieses erste Problem. Nummer 1, Aktivität. Da ist NEAT der größte Hebel. Also NEAT ist Non-Exercise Activity Thermogenesis. Also im Endeffekt alle Bewegungen, die eben Non-Exercise sind, die keine sportlichen Betätigungen sind. Wenn ich jetzt hier während dem Reden, das seht ihr nicht, gestikuliere oder wenn ich aufstehe und mir ein Glas Wasser hole, wenn ihr die Treppen nehmt statt im Aufzug, solche kleinen Bewegungen im Alltag. Aber auch wenn ihr irgendwo hinlauft, ja, also alle nicht sportlichen Aktivitäten, die einfach eine geringe Intensität haben, die sind unser größter Hebel, weil hier sehen wir auch in der wissenschaftlichen Datenlage, dass das die größte Variable im Kalorienverbrauch ist und dass auch hier die größten Unterschiede von Mensch zu Mensch bestehen. Das heißt aber, dass wir damit arbeiten können und diese Alltagsaktivität nach oben bringen können. Und hier ist es wichtig, den Fokus auf Effizienz zu legen. Im Coaching durchlaufen alle, egal was für ein Ziel man hat, so ein Curriculum bei mir. Das ist im Endeffekt wie so ein Studium, so ein kleines. Und da ist auch ein Part eben nur über dieses Thema. Und da setzen wir auch den starken Fokus drauf auf Effizienz. Und ich habe dort auch so Rechnungen aufgestellt. Auch wenn ihr den Tipp immer wieder von mir bekommt, bekommt ihr in der Regel einen anderen Tipp von mir, und zwar, dass dieser klassische Tipp, nimm die Treppen statt einen Aufzug, park beim Einkauf ein bisschen weiter weg, dass diese Sachen rein vom Effizienzgedanken her nicht so viel bringen. Dort habe ich das einfach mal so hochgerechnet, wie viele Schritte man da wirklich dann zum Beispiel in der Woche mit mehr machen würde, und das ist eigentlich relativ wenig. Gerade im Vergleich dazu, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich gehe jetzt nach dem Gym, eine halbe Stunde danach aufs Laufband. Und das ist ja ein Tipp, den ihr auch von mir bekommt. Also ich gebe euch in der Regel öfter, jetzt so mal zwischendrin, diese Tipps, die effizienter sind, die mehr bringen. Weil alles ist wichtig, es macht auch Sinn, sich anzugewöhnen, immer ein bisschen weiter weg zu parken, immer die Treppen zu nehmen und. Das macht auf jeden Fall Sinn, also ich will das nicht schlecht reden. Aber gerade dann, wenn man zeitlich ein bisschen begrenzter ist, dann ist der Fokus auf Effizienz viel, viel wichtiger. Ja, und da gibt's mehrere Möglichkeiten. Ein Walking Pad kaufen, gerade so jetzt, wenn dann die Winterzeit anfängt, Herbst und Winter kommen und man vielleicht nicht mehr so oft draußen ist, nicht mehr so viel läuft. Ein Walking Pad ist eine geile Idee. Viele haben Homeoffice, dann kann man das währenddessen ein bisschen machen oder auch sagen, hey, jeden Abend eine Stunde, wenn ich irgendwie normal vorm Fernseher liege, gehe ich aufs Walking Pad, einfach die Möglichkeit zu haben. Das muss auch nicht jeden Tag sein, aber die Möglichkeit zu haben, diese Aktion eben leichter zu machen. Ja, also das, ihr seht auch schon, das überschneidet sich alles ein bisschen. Wir haben ja gerade beim Thema fehlende Beständigkeit als letzten Grund gehabt, dass der Prozess, den ich habe, dass der zu schwierig ist. Wenn natürlich Aktivität nach oben zu bringen zu schwierig ist, weil jetzt Winter ist und scheiß Wetter draußen ist und ich nicht laufen will, was ja verständlich ist, dann macht mir ein Walking Pad diese Aktivität leichter. Und das ist ja immer das Wichtigste, dass ihr euch versucht, das Leben selber erstmal leichter zu machen in Bezug auf diese Sachen. Laufbahn irgendwie nach dem Gym, das mache ich jetzt hier zum Beispiel in Bali, weil hier kann man halt nirgendwo laufen. Es gibt eigentlich gar keine richtigen Gehwege. Es ist meistens viel zu heiß. Die Straßen sind eh so mit Pollution voll. Also da habe ich eigentlich auch keinen Bock da zu laufen mit 1000 Abgasen. Dann mache ich es halt so, ich gehe ins Gym. Nach dem Gym, wenn ich Zeit habe, laufe ich danach, spaziere einfach auf dem Laufband oder gehe an einem Extra-Tag, an einem Rest-Day nochmal ins Gym. Das kommt natürlich immer auf die Lebenssituation drauf an. Und das muss man sich immer selber zurechtlegen, wie es gerade für die eigene Situation am besten passt. Ja, oder man läuft zum Arbeiten etc. Es gibt viele effiziente Möglichkeiten, die Alltagsaktivität über ein großes Maß nach oben zu heben. Ja, und hier haben wir eben den Vorteil bei Neat, dass der Stoffwechsel das Ganze weniger kompensiert. Das bedeutet, wenn wir den Kalorienverbrauch durch Need erhöhen, dann wehrt sich der Körper dann nicht wirklich stark dagegen. Ja, also natürlich auch wieder genetisch bedingt, aber in der Regel reagiert der Körper nicht so sensibel darauf, wenn wir jetzt viel, viel mehr Alltagsaktivität haben, dass er dann irgendwas anderes anpasst, dass er zum Beispiel mehr Hunger bekommt oder sich weniger so in anderen Situationen bewegt, der zum Beispiel während dem Schlafen weniger bewegt und so weiter. Der Körper kompensiert sowas ja immer. Aber bei Need haben wir tendenziell dann eine sehr, sehr schwache Kompensation. Anders sieht's aus beim Sport. Da haben wir eine stärkere Kompensation. Dazu auch mehr Infos in Folge 225. Die heißt langsamer Stoffwechsel, die Ursachen und was du dagegen machen kannst. Da haben wir genau über dieses Kompensationsthema gesprochen. Also, falls ihr da mehr verstehen wollt, im Detail, dann hört euch die Folge an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber Sport ist trotzdem, auch wenn da eine Kompensation da ist, ein super Mittel, um einfach den Kalorienverbrauch nach oben zu bekommen. Wichtig, so für euch als Hintergrundinfo, ihr verbraucht meistens weniger Kalorien, als es euch irgendein Fitness-Tracker oder Kardiogeräte prognostizieren. Ja, das ist gerade so in der generellen Bevölkerung noch nicht wirklich angekommen. Bei den meisten, die vielleicht den Podcast hier hören, schon, weil wir öfter darüber gesprochen haben. Auch in separaten Folgen haben wir uns ja mal die Studienlage dazu angeschaut. Aber ich merke es, wenn ich hier auch jetzt mit Freunden hier rede und dann irgendjemand eine Apple Watch trägt oder so, die meisten verlassen sich auf diese Kalorienzahlen oder wissen nicht, ob sie sich drauf verlassen können. Ihr könnt es auf jeden Fall in der Regel leider nicht. Es ist jetzt nicht total unnötig, da drauf zu schauen, aber es gibt euch einfach keinen richtigen Input. Es ist aber trotzdem sinnvoll, durch Sport den Kalorienverbrauch zu erhöhen. Wichtig ist einfach hier auch Fokus auf das, was einem Spaß macht. Sport sollte nicht nur Kalorien verbrauchen. Sport kann auch helfen, die Körperzusammensetzung zu verbessern. Und im allerwichtigsten, der wichtigste Punkt ist, dass Sport ein besseres Lebensgefühl gibt, dass man sich danach fitter fühlt, einfach ein besseres Körpergefühl hat, dass der Sport, auch der Prozess des Sports Spaß macht. Und dadurch entsteht automatisch eine Beständigkeit, weil im besten Szenario muss man sich gar nicht zu Sport motivieren. Im besten Szenario macht man einen Sport, wo man sich sogar drauf freut. Das ist natürlich nicht immer machbar und oft ist es so ein bisschen was von beiden Seiten. Dann macht man vielleicht ein paar Sportarten, die man nicht so gerne macht oder die okay sind und vielleicht ein paar Sportarten, die einem mehr Spaß machen und kombiniert das. Aber der Fokus sollte erstmal darauf liegen, was einem Spaß macht. Was ihr auch noch beeinflussen könnt außerhalb der Aktivität, ist die Muskelmasse. Der Effekt wird aber gerade auf Social Media maßlos übertrieben dargestellt. Das habe ich schon oft gesagt. Also dieses Argument hört ihr vielleicht nicht zum ersten Mal von mir, dass ja einfach dieser Tipp, bau Muskeln auf, um mehr Kalorien zu verbrauchen, das ist kein schlechter Tipp per se, aber es ist ein schlechter Tipp, wenn ich eine akute Situation betrachte. Weil wenn ich eine Person habe, die eben dieses Problem hat, ich nehme jetzt irgendwie 1300 Kalorien zu mir gefühlt und ich verliere kein Fett, dann wäre einer der schlechtesten Tipps, die man der Person in der akuten Situation geben könnte, bau doch mal Muskeln auf. Wieso? Weil ein Kilo Muskulatur verbraucht 13 Kalorien. Ein Kilo Fettgewebe verbraucht 4,5 Kalorien. Das heißt, wir haben hier gar keinen so einen großen Unterschied. Und auch dazu haben wir in der letzten Podcast-Folge uns mal das Szenario angeschaut, was das denn tatsächlich im Kalorienverbrauch ausmacht. Und ich gebe euch hier nochmal das Szenario mit, damit ihr das wirklich versteht, dass das hier nicht so der Hebel ist. Wir haben einmal die Tanja, die 70 Kilo wiegt und einen Körperfettanteil von 25% hat. Ihr Muskelgewebe ist somit 52,5 Kilo, was 683 Kalorien entspricht. Und ihr Fettgewebe ist 17,5 Kilo, was 79 Kalorien entspricht. Das heißt, zusammen verbraucht ihr Gewebe 762 Kalorien. Okay, 762 Kalorien. Die Tanja im zweiten Szenario hat nicht 25% Körperfettanteil, sondern 32% Körperfettanteil. Sie wiegt wieder 70 Kilo. Das heißt, die zweite Tanja hat 7% Körperfettanteil mehr. Ergo hat sie auch deutlich weniger Muskelgewebe. Sie hat anstatt 52,5 Kilo Muskelgewebe 47,6 Kilo. Das heißt, sie verbraucht anstatt diesen 683 Kalorien für die Muskeln, nur 619. Ihr seht schon, ein kleiner Unterschied von 64 Kalorien. Dafür hat sie natürlich auch mehr Fettgewebe, was man ja auch berücksichtigen muss. Das heißt, sie hat nicht 17,5 Kilo Fettgewebe, sondern 22,4 Kilo Fettgewebe. Das heißt, ihr Fettgewebe verbraucht 101 Kalorien statt eben 79 Kalorien. So, das heißt, es ist ja kein 1:1 Tausch. Ja, sie verbraucht dann im Gesamten 720 Kalorien, anstatt der Tanja, die einen geringeren Körperfettanteil hat, die verbraucht 762 Kalorien. Also haben wir hier einen Unterschied von 42 Kalorien bei einer Muskelmasse, die 5 Kilo mehr ist. Weil wir natürlich auch bei der anderen Tanja dafür mehr Fettgewebe haben. Und das verbraucht ja auch Kalorien. Das ist ja nicht so, dass es keine Kalorien verbraucht. Jetzt könnte man natürlich dagegen argumentieren und sagen, okay, aber ich empfehle ja einer Person, diese Muskelmasse zusätzlich aufzubauen. Aber auch hier ist der Effekt nicht groß, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du 5 Kilo Muskelmasse zusätzlich mehr hast und dein Fettgewebe bleibt gleich, also wir tauschen das sozusagen nicht aus, weil du einfach einen anderen Körperfettanteil hast, sondern wir packen das on top. 5 Kilo ist extrem viel, also 5 Kilo Muskelmasse ist wirklich viel. Dann sind das 65 Kalorien pro Tag mehr. So. Und jetzt soll mir einer mal erklären, dass das den entscheidenden Unterschied im Fettverlust macht und dass das so eine gute Taktik wäre, um den Kalorienverbrauch zu erhöhen. Natürlich, wenn man das auf eine ganze Woche sieht, auf ein ganzes Leben, auf 10 Jahre und dann auch vielleicht mehr als 5 Kilo, dann macht das einen Unterschied und dagegen möchte ich auch gar nicht argumentieren, weil das auch eine Empfehlung ist, die ich selber rausgebe. Aber ich würde niemals einer Person das als, okay, das ist unsere Fokusmaßnahme mitgeben, wenn sie eben in diesem Szenario gelandet ist, weil da gibt es viel, viel effizientere Maßnahmen. Ich habe es jetzt hier trotzdem reingepackt, weil es ist ein Bereich, den wir beeinflussen können und auch sollten im besten Szenario, der aber in Bezug auf den Kalorienverbrauch gar nicht so wertvoll ist. Wichtiger Unterschied, das bedeutet nicht, dass die Maßnahmen, die wir vornehmen müssen, um diese Muskelmasse aufzubauen, nicht einen zusätzlichen Effekt hätten. Denn wenn ich diese Muskelmasse aufbauen möchte, dann muss ich ja in der Regel auch Krafttraining betreiben oder irgendwie anderen kraftaufbauenden Sport und genug Protein zu mir nehmen. Und diese zwei Sachen wirken sich wieder positiv auf mein gesamtes Konstrukt aus, nicht weil sie irgendwie meinen Kalorienverbrauch erhöhen. Krafttraining macht es, aber jetzt zum Beispiel die Proteinzufuhr, ein bisschen Verdauungseffekt, der auch meistens maßlos übertrieben wird. Natürlich, der kommt auch noch ein bisschen on top dazu, aber da würde ich eher sagen, die zwei Sachen beeinflussen andere Faktoren, meine Sättigung, ja, oder auch das Krafttraining generell, wie viel Hunger ich überhaupt bekomme. Und auch Krafttraining ist was, was wir in der wissenschaftlichen Literatur sehen, was als Aktivität in Bezug auf den Kalorienverbrauch sehr, sehr viel Sinn macht, weil wir auch hier, ähnlich wie beim NEAT, einen geringen Kompensationseffekt haben. Das heißt, Menschen, die Krafttraining betreiben, machen dadurch nicht eine andere Aktivität weniger, weil der Körper das nicht so krass kompensieren möchte. Das heißt, Krafttraining verhält sich da in der Regel, wenn es nicht zu intensiv ist, ähnlich wie NEAT. Dazu, wie gesagt, mehr in Folge 225. Wir haben es aber auch schon in anderen Folgen ein paar Mal besprochen. Also das möchte ich auch gar nicht schlecht reden. Ja, diese Nebeneffekte und generell der Prozess des Krafttrainings, der ist für den Körper extrem hilfreich. Und jede Person, die Struggle hat mit Fettverlust oder generell mit dem Körper, auch ja, da ist meine Empfehlung, wenn dir Krafttraining Spaß macht, eine der wichtigsten Sachen. Aber es ist nicht obligatorisch und es ist gerade in einer akuten Situation definitiv nicht der Gamechanger, auch Muskelmasse aufzubauen. Ja, langfristig ja, aber es ist jetzt nichts, was ich on top nehmen würde. Da sind Sachen wie zum Beispiel Aktivität nach oben bringen viel, viel relevanter oder auch durch Sport Kalorien verbrauchen, ja, generell Sport. Und der dritte Part, den wir theoretisch beeinflussen können, der unseren Stoffwechsel beeinflusst, sind die Hormone. Und da ist der Einfluss nur bedingt möglich, weil zum Beispiel Leptin, ein Hormon, das da ganz kritisch ist in Bezug auf die Signale, die es unserem Stoffwechsel gibt und was eben die Stoffwechselrate beeinflusst, das wird mit einem niedrigen Körperfettanteil immer sinken. Den kann man nicht entgegenwirken. Ja, vielleicht irgendwann, vielleicht gibt es irgendwann medikamentöse Interventionen. Man kann jetzt theoretisch schon Leptin über eine Spritze zuführen, ist aber aktuell schweineteuer, also müsst ihr euch jetzt gar nicht überlegen, das macht man bei Leuten, die eine Leptin-Insuffizienz haben und die das wirklich brauchen, aber aktuell gibt es da noch nicht wirklich eine Lösung. Ich denke, wir werden irgendwann mal eine Lösung haben, weil das würde natürlich ein extremer Vorteil sein für auch die Übergewichtsepidemie, die wir haben, um da einzugreifen, um da Leuten zu helfen, die da einfach Struggle mit haben, aber aktuell können wir da nicht wirklich viel machen. Man kann zwar die Kalorienzufuhr erhöhen, das kann helfen, aber ganz ehrlich, nur so lange, bis sie dann irgendwann in der Diät wieder verringert wird. Das heißt, selbst wenn man Diet Breaks macht, dann sehen wir einen Spike von Leptin nach so 3-4 Tagen. Aber sobald wir die Kalorien wieder nach unten senken, geht es ziemlich schnell wieder auf das alte Niveau. Das heißt, ein Diet Break ist eher eine mentale Phase, die aber nicht wirklich, also mental sinnvolle Phase, die aber nicht wirklich was für einen Stoffwechsel bringt. Da haben wir eben auch neue Datenlage, weil wir da einfach sehen, dass beim Stoffwechsel da nicht so viel passiert. Man kann ein moderates Defizit nutzen, um da potenziell Leptin nicht zu stark nach unten zu bringen. Aber hier muss man auch sagen, irgendwann, wenn der Körperfettanteil sinkt, dann wird Leptin selbst mit einem leichten oder moderaten Defizit sinken. Das heißt, wir können das nicht wirklich verhindern, dass der Körper Adaptionen vornimmt. Wir können natürlich andere Maßnahmen vornehmen, wie zum Beispiel Muskelmasse erhalten, aktiv bleiben und. Damit dann eben die Kalorienzufuhr in der Diät nicht extrem nach unten geht, aber rein die Hormone durch bestimmte Maßnahmen signifikant beeinflussen, sodass es irgendwie einen riesen Unterschied macht. Da gibt es leider nicht viel, außer halt das, was wir gerade gesagt haben, Krafttraining und so weiter, proteinreiche Ernährung. Aber es gibt jetzt keinen magischen Trick, um irgendwie durch bestimmte Protokolle oder Supplemente oder sonstiges Leptin wieder nach oben zu bringen. Also, Fazit. Fokussiert euch auf das, was ihr beeinflussen könnt. Ja, und nicht auf Sachen, die ihr nicht beeinflussen könnt, wie zum Beispiel die Organmasse oder dass ihr tendenziell vielleicht einfach generell auch zusätzlich noch vielleicht eine niedrigere Stoffwechselrate habt. Da gibt es ja auch Unterschiede, die nicht von der Organmasse abhängen, die da nochmal ein bisschen was ausmachen, sondern fokussiert euch auf das, was ihr in der Hand habt. Alltagsaktivität, Sport, ja, auch im langen Blick dann die Muskelmasse. Weil da könnt ihr wirklich was verändern und da könnt ihr definitiv euren gesamten Kalorienverbrauch auf lange Sicht heben und das wird dann auch einen signifikanten Unterschied machen, wenn ihr eine Fettverlustphase habt. Dann Lösung 2 für das Thema Underreporting. Hier ist einfach wichtig, dass ihr Nummer 1 Kalorien richtig zählt, wenn ihr das macht. Es gibt natürlich mehrere Methoden, wie man Kalorienzufuhr im Blick behalten kann. Also Kalorienzählen ist nicht die einzige Möglichkeit, um im Endeffekt im Kaloriendefizit zu landen. Aber wir haben jetzt ja schon uns mal das Szenario überlegt, dass jemand sagt, nicht irgendwie, ich esse extrem wenig und habe keinen Fettverlust. Das wäre natürlich ein anderes Thema, was aber auch schon hier mit dem Ganzen, was wir hier besprechen, zusammenhängt. Also fehlende Beständigkeit, langsamer Stoffwechsel, das hat ja alles dann auch nichts damit zu tun, ob ich jetzt Kalorien zähle oder nicht. Aber gerade dieses Underreporting-Thema, das hat ja eher dann damit was zu tun, dass ich Kalorien zähle und dadurch einfach sicherstelle, dass ich auch wirklich zum Beispiel jetzt 1200, 1300, 1400 Kalorien zu mir nehme. Und hier ist einfach extrem wichtig, dass ihr richtig Kalorien zählt, dass ihr zu Hause und im Restaurant keine Fehler sozusagen macht. Ihr könnt schon mal Fehler machen, aber dass ihr einfach bewusst Kalorien zählt. Ja, dazu gehört dazu, dass ihr die Lebensmittel, wenn möglich, wiegt, dass ihr die Zubereitungsart berücksichtigt, dass ihr die Lebensmittel möglichst umgehend notiert, wenn ihr die gegessen habt, dass ihr so Probierbissen, die ihr irgendwo anders macht, berücksichtigt, dass ihr bei hochkalorischen Lebensmitteln vielleicht ein bisschen genauer seid als bei anderen. Ja, dass ihr ehrlich zu euch selbst seid, dass ihr beim Nährwertlabel aufmerksam lest, ja, weil es mal sein kann irgendwie, dass man sowas hat wie Kartoffelpüree, das dann ohne Milch draufsteht und dann tut ihr Milch dazu und dann passt es nicht. Also hier einfach ein bisschen aufmerksam seid, dass ihr im Restaurant darauf achtet, okay, ich track jetzt nicht nur Hühnchen, sondern ich berücksichtige auch, dass das mit Öl angebraten ist oder irgendwie habe ich was getrunken, sonstiges. Also hier einfach, dass ihr bewusst trackt und dass ihr einfach nicht übergenau seid, das sollte keinen Stress verursachen, sondern einfach bewusst genau seid. Und damit das richtig funktioniert, habe ich wie versprochen was für euch vorbereitet. Ich habe für meine Coaching-Teilnehmer unter anderem ein Kalorienzählen-Guide und den bekommt ihr auch. Schreibt mir einfach auf Instagram eine DM mit Kalorienzählen-PDF, dann schicke ich euch das zu und da sind diese ganzen Details drin. Da sind auch so verschiedene Genauigkeitsstufen, die ihr für bestimmte Phasen eures Journeys sozusagen benutzen könnt. Und dann habt ihr da einfach die Basics abgedeckt und dann stellt ihr sicher, dass wir eben kein Underreporting haben. Und die zweite Lösung für das Underreporting ist, Anpassungen vorzunehmen. Weil, selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir dieses Underreporting nicht wegkriegen und du immer 200 Kalorien zu wenig dokumentierst. Ja, also du denkst dauerhaft über 4 Wochen lang, dass du 1400 Kalorien zu dir nimmst, aber du hast in Wahrheit 1600 Kalorien zu dir genommen. Wenn wir das dokumentiert haben, also wie viele Kalorien wir zu uns nehmen und auch die Veränderungen dokumentieren und dann die Fortschritte überprüfen, dann kann uns ja gar nicht passieren, dass wir keine Fortschritte mehr machen, weil dann würden wir sehen, okay, ich nehme aktuell mit dieser Kalorienzufuhr nicht ab, mit diesen 1400 Kalorien. Also muss ich diese Kalorienzufuhr nach unten anpassen, ja, weil ich ja vielleicht immer deutlich mehr tracke, vielleicht immer 1600 Kalorien, dann muss ich vielleicht auf 1200 Kalorien runtergehen, was dann in der echten Welt 1400 Kalorien wären, aber diese Anpassung mich dann wieder zum Fettverlust bringt. Im Coaching übernehme ich das, im Community-Bereich gibt es da so eine Entscheidungshilfe, die das dann rechnerisch macht. Oder ihr überprüft das einfach selber und schaut euch das selber an. Wichtig ist hier, dass ihr natürlich das nicht so lange macht, bis ihr irgendwie 800 Kalorien zu euch nehmt. Also ihr solltet schon dieses Underreporting auch nochmal reflektieren. Ihr solltet auch euch diese anderen Sachen nochmal anschauen. Ja, also Thema Stoffwechsel, Thema fehlende Beständigkeit. Ja, aber wenn ihr Gefühl habt, das passt alles und es ist eher so eine rechnerische Sache, und eher so ein Underreporting-Thema, dann ist halt hier die Lösung zu suchen. Also auf jeden Fall, wenn zu wenig Gewichtsverlust da ist, immer Beständigkeit überprüfen, Kalorienzählen überprüfen und dann, wenn ich sage, okay, das passt alles und ich verliere trotzdem kein Fett, dann die Kalorien verringern und oder die Aktivität erhöhen. Also dann ist der Platz da, um eine Anpassung vorzunehmen. Ihr solltet aber erst dann eine Anpassung vornehmen in dieser Kalorienzufuhr. Wenn ihr sagt, die Beständigkeit passt, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich richtig Kalorien zähle. Dann könnt ihr das machen. Das sollten immer die Schritte davor sein, die die Grundlage sind. Weil ich brauche ja gar nicht überprüfen oder mir sagen, ja okay, ich nehme so 1400 Kalorien zu mir und verliere kein Fett. Aber ganz ehrlich, ich nehme das auch nicht jeden Tag zu mir. Ich track gar nicht jeden Tag. Das heißt jetzt nicht, dass jeder immer ganz genau jeden Tag tracken muss und dass es irgendwie Druck ausüben sollte. Aber ihr müsst ja trotzdem erstmal überlegen, ist das wirklich das Problem oder ist vielleicht eher die Beständigkeit das Problem. Ja, also weiß ich gar nicht, ob ich diese 1400 Kalorien zu mir nehme, weil ich das gar nicht beständig mache, weil eben die Beständigkeit aufgrund von anderen Sachen darunter leidet. Und da wäre es ja erstmal eine Lösung, sich die Beständigkeit anzuschauen. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Beständigkeit ist meiner Meinung nach das Wichtigste, ich sage es ja so oft, und kann dann auch oft die Lösung sein für ein anderes Problem. Ja, also wie jetzt hier in diesem vorherigen Szenario beschrieben, du nimmst mit einer bestimmten Kalorienzufuhr nicht ab und hinterfragst dich mal und merkst, okay, ich weiß gar nicht, nehme ich diese Kalorienzufuhr ständig zu mir, weil an vielen Tagen irgendwie track ich gar nicht oder ich track und dann nehme ich irgendwie zu viel Kalorien zu mir und dann lasse ich es wieder sein mit dem Tracken und dann weiß ich es gar nicht so richtig. Also ich glaube, bei mir ist die Beständigkeit eher das Problem. Und wenn ich dann da angreife, dann muss ich vielleicht in einem späteren Szenario gar nicht so rechnerisch reingehen, weil dann vielleicht das Problem sich schon von selber löst. Das Nummer eins, ja, also nicht das Wichtigste, aber jetzt hier Nummer eins, was ihr beachten solltet, Kompetenz entwickeln. Das ist so die Grundlage. Weil das ist einfach wichtig, um selbstbewusste Entscheidungen zu treffen. Das ist auch ein ganz, ganz starker Fokus bei mir im Coaching, damit man eben die Ernährung und den eigenen Körper versteht. Ihr könnt den Podcast hier hören, ihr könnt euch die Kurse, wenn ihr den Community-Bereich der App habt oder ihr im Coaching seid oder ihr bildet euch irgendwo anders weiter, wenn ihr noch zusätzlich anderen Personen vertraut, was ich hoffe, dass ihr dann nicht nur mir vertraut in dem Bereich, sondern vielleicht habt ihr auch irgendwo anders noch Content, den ihr euch reinzieht, um dann einfach eine bestimmte Kompetenz aufzubauen, die euch dann leichter macht, selbstbewusste Entscheidungen zu treffen. Also das ist schon mal der erste Schritt. Und ich denke, wenn du jetzt schon den Podcast hier hörst, vielleicht ist deine erste Folge, aber bei den meisten weiß ich, dass es nicht so ist, dann machst du hier schon mal den ersten richtigen Schritt, also eine gewisse Kompetenz entwickeln. Dann das Zweite, was wir vorhin schon gesagt haben, Autonomie etablieren. Und es geht Hand in Hand mit Kompetenz. Weil ich kann in der Regel nur dann wirklich autonom mich verhalten und entscheiden, wenn ich auch eine gewisse Kompetenz habe. Weil sonst wird es mir immer schwerfallen, diese Autonomie wirklich selbstbewusst auszuleben, weil ich ja dann nicht weiß, ist es gerade eine richtige Entscheidung, die ich treffe. Also diese Kompetenz und das Selbstbewusstsein wird benutzt, um dann eben autonom eine Entscheidung zu treffen. Und dadurch erreiche ich eben maximale Flexibilität und so eine richtige, echte, intrinsische Motivation. Das nächste ist prozessorientiert vorgehen, das haben wir vorhin auch schon besprochen. Also was sind im Endeffekt die Aktionen, die mich automatisch zum Ziel bringen? Und dann habe ich eben wöchentlich oder täglich, je nachdem, was für eine Aktion das ist, ein Erfolgserlebnis. Ja, und konzentriere mich auch auf die Sachen, die dann automatisch das mir bringen, was ich möchte. Dann das nächste, Pareto-Prinzip, mach's dir selber leichter, Effizienz, ja, zum Beispiel gute Lebensmittelumgebung wäre so ein Paradebeispiel dafür. So dieses, ich mach's mir leichter, ohne dass ich mehr Aufwand habe, wird's automatisch leichter für mich im Defizit zu sein, wenn ich jetzt eine Diät mache. Ja, weil ich einfach ein gutes Lebensmittelumfeld habe, ich habe die richtigen Sachen immer zu Hause, ich habe irgendwie immer drei Gerichte von Froster da, ich habe immer Obst da, ich habe immer, keine Ahnung, Proteinshake da, ich habe immer ein Skier da, was auch immer das ist. Das sind jetzt keine Sachen, die jeder da haben muss, aber das wären so Beispiele, die es mir selber leichter machen. Leichter, gute Entscheidungen zu treffen, leichter eine gute Sättigung zu erreichen und. Und das ist ja nicht dann schwieriger. Natürlich ist es schwieriger, in Anführungszeichen, das vielleicht einmal pro Woche zu kaufen. Aber wenn ich das dann da habe, dann ist es ja, macht es mir, also das ist jetzt kein, ich muss jetzt nicht eine Stunde ins Gym gehen. Ja, also das ist einfach eine leichte Sache und ich mache es mir selber leichter dadurch. Und das ist auch so ein Walking Pad, das ist ja auch sowas. Ich mache es mir selber leichter. Ich muss mir nicht immer alles schwieriger machen. Das ist ja so ein ganz wichtiger, finde ich ein wichtiger Satz. So, Faulheit wird ja oft so als was, also Faulheit ist eh so ein blödes Wort, finde ich, aber Faulheit wird ja oft als, oder wenn wir so effizient sind, vielleicht kann ich so besser beschreiben, Effizienz wird oft als Faulheit abgestempelt, aber das ist einfach nur energiesparsam zu sein, auch mental oft. Und das ist ja nichts Negatives. Man muss ja nicht immer den ganzen Tag sozusagen durchhasseln mit allem, was man macht. Im Gegenteil, weil wir das ja eh schon gesellschaftlich so strukturiert haben bei uns, macht es vielleicht Sinn, mich gerade bei solchen Sachen dann auf das zu fokussieren, was mir so im Englischen sagt man, the best bang for your buck bringt, also so den größten Preis-Leistungs-Effekt sozusagen, ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, um eben die Beständigkeit zu erhöhen. Und dann der letzte Punkt, was auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, machen wir auch immer einen ganz starken Fokus drauf im Coaching, Zielsetzung mit Investitionsbereitschaft abgleichen. passt mein Ziel aktuell zu dem, was ich gerade investieren kann. Nicht nur zeitlich, auch energetisch. Ich habe nicht immer die gleiche Energie in jeder Phase meines Lebens. So zum Beispiel für mich jetzt diese Phase, die ich jetzt hatte, die letzten 2, 3, 4 Wochen. Da hatte ich einfach viele andere Sachen, die erstens meine Zeit und auch meine Energie beeinflusst haben. Und dann kann ich mir natürlich dort nicht die gleichen körperlichen Ziele setzen, wie vielleicht in einer Phase, wo es ein bisschen ruhiger ist von anderen Sachen. Und das habt ihr auch. Ihr habt mal eine Phase, da ist ein bisschen mehr zu tun, da ist ein bisschen mehr Stress, vielleicht auch unerwartet. Und dann solltet ihr auch da eure Zielsetzung anpassen. Hier ist natürlich wichtig, dass man versteht, dass es nie den perfekten Zeitpunkt gibt. Und das ist das vielleicht mit das Wichtigste, was ich euch in diesem Punkt mitgeben kann. Erwartet nicht, dass wenn ihr euch irgendwie ein Ziel setzt, sei es in Bezug auf euer Essverhalten, auf euer Wohlbefinden, auf körperliche Ziele, was ja meistens alles zusammengehört, dass irgendwann eine Zeit kommt, in der ihr das endlich angehen könnt, weil dann habt ihr irgendwie 3 Monate Ruhe und dann habt ihr den vollen Fokus drauf. Das wird nicht passieren. Denkt mal an euer Leben, an die letzten 2 Jahre. Wann hattet ihr mal wirklich so eine Phase? Vielleicht auch ein bisschen kürzeren Zeitraum, weil manchmal vergisst man das dann. Aber denkt mal so an dieses Jahr. Wann hattet ihr mal eine Phase, wo wirklich 3 Monate lang gar nichts war? Ihr habt vielleicht Phasen gehabt, wo ihr denkt, jetzt kommt diese Zeit. Aber dann kommt immer irgendwas Unerwartetes oder man nimmt sich wieder so viele Sachen vor oder irgendwas kommt und dann ist diese Zeit doch nicht da. Das heißt, da ist dann schon auch wichtig, irgendwann zu erkennen, okay, was ist denn so mein Status quo und dann, wie kann ich trotzdem mein Ziel da anpassen und wie kann ich da effizient werden? Aber zusätzlich dazu, zu diesem Grundrauschen an Stress, das man so im Alltag hat und mit dem man auch lernen muss, umzugehen, gibt es ja trotzdem Phasen, die dann nochmal extrem stressig sind. Und in diesen Phasen meine ich das, dass man dann sagen muss, okay, ich habe jetzt hier eine Phase, die ist extrem intensiv. Jetzt sollte ich mein Ziel meiner energetischen und zeitlichen Investitionsbereitschaft anpassen. Aber das finde ich nochmal wichtig, das in dem Kontext zu sagen, weil sonst kann man auch in das Szenario reinrutschen, dass man immer, wenn irgendwas so ein bisschen out of the norm passiert, dass man dann sagt, ja, okay, jetzt muss ich mein Ziel nach unten anpassen, weil jetzt ist ja gerade wieder, keine Ahnung, ich bin diese Woche am Samstag zum Essen eingeladen. Also die Fettverlustphase, die ich jetzt vorhatte, die passt mir jetzt nicht so richtig rein. Das meine ich. Wartet nicht auf diesen Zeitraum, an dem ihr sagt, okay, 3 Monate habe ich jetzt perfekt, da ist gar nichts, da kann ich alles kontrollieren, weil das ist gar nicht notwendig. Das ist vielleicht einfach das Wichtigste, dass ihr versteht. Es ist gar nicht notwendig, dass immer alles Paletti läuft, weil das wird es eh nicht. Und wenn man das erwartet, dann merkt man irgendwann nach 3 Jahren, dass man ein Ziel, das einem sehr wichtig war, vor sich hingeschoben hat, weil man eben damit gerechnet hat, dass einfach diese Phase kommt, in der gar nichts los ist. Und dann merkt man nach 3 Jahren, scheiße, diese Phase kam nie und ich hätte vielleicht das einfach früher angehen sollen. Das ist natürlich vielleicht auch ein positiver Lernprozess dann für die Zukunft. Aber ich denke, das kann man sich ersparen, einfach indem man sich das bewusst macht, dass diese ruhigen Phasen einfach nie kommen werden, beziehungsweise nie wirklich lange am Stück halten. Und das ist einfach das Leben. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass es so ist. So, das war alles für die heutige Podcast-Folge. Ich glaube, es war ein bisschen länger. Ich habe jetzt hier, dadurch, dass ich über mein Ansteckmikrofon aufgenommen habe, nicht wirklich einen Zeitraum. Ich glaube, es war jetzt über 1 Stunde. Ich weiß nicht. Ich hoffe trotzdem, dass euch der Input geholfen hat und dass ihr auch gerade mit den Lösungsansätzen was anfangen könnt, dass ihr das für euch in der Praxis umsetzen könnt. Wichtig finde ich jetzt nochmal abschließend einfach zu sagen, seht das Thema ganzheitlich. Versucht euch nicht auf eine Sache zu fokussieren. Es kann natürlich sein, dass ihr sagt, hey, ich habe es jetzt rausgefunden, das ist das Underreporting oder hey, ist es bei mir die fehlende Beständigkeit oder ich denke, es ist irgendwie mein Stoffwechsel und ich muss einfach damit arbeiten. Das kann schon sein, aber in der Regel ist es so ein bisschen von allem. Deswegen war es mir auch wichtig, alle Sachen reinzubringen. Es kann natürlich auch noch ein bisschen was anderes sein, aber das sind so die Main-Punkte, die da in der Regel der Grund dafür sind. Es ist auf jeden Fall so, dass die meisten, also 95% der Menschen mit so einer Kalorienzufuhr, gerade wenn sie das mal ein paar Wochen oder auch 1, 2, 3 Monate zu sich nehmen, definitiv Fett verlieren, weil dazu haben wir eben wissenschaftliche Datenlage, dass es da auch keine großen Ausreißer gibt. Und das ist, finde ich, eine wichtige Erkenntnis, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, auch die Kompetenz, also sowas zu verstehen, ist extrem wichtig, um dann auch richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, weil wenn man da diese Ungewissheit hat und sich denkt, oh, irgendwie ich bin anders und es klappt einfach nicht, weil mein Körper ist einfach kaputt, ja, Das war mir einfach wichtig, euch das zu zeigen, auch mit diesen Daten, die wir über Menschen mit einer Essstörung haben, wo ja wirklich extreme Szenarien sind und die trotzdem, auch wenn da dann irgendwann ein nicht so gutes hormonelles Milieu herrscht, dass sie trotzdem weiter Fett verlieren. Also selbst bei denen geht sozusagen stoffwechselmäßig nichts kaputt. Das wollte ich eben einfach damit zeigen, dass ihr da einfach versteht, dass ihr an einer anderen Stelle ansetzen solltet, um eine Lösung zu finden, weil das Ziel mit der Folge sollte ja nicht sein, ein negatives Szenario, sondern ein positives zu malen. Euch zu sagen, okay, es liegt nicht daran, dass irgendwas am Körper kaputt ist, sondern es liegt daran, dass irgendein anderer Faktor, den ihr aktuell nicht auf dem Schirm habt, euch daran hindert, dass ihr mit so einer Kalorienzufuhr Fett verliert, weil ihr nicht wirklich diese Kalorienzufuhr zu euch nehmt. Ja, das ist in der Regel in 95% der Fällen das Szenario. Und das ist ja ein gutes Szenario, weil dann gibt es Lösungen dafür. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr den Podcast abonniert. Das hilft mir am meisten. Und ganz, ganz wichtig, dass ihr den Podcast teilt und natürlich über eine Bewertung auf Spotify oder auch in anderen Podcast-Apps. Da freue ich mich extrem. Natürlich angemessen, wenn ihr sagt, irgendwie einen Stern, dann gebt ihr einen Stern. Wenn ihr sagt fünf Sterne, gebt ihr fünf Sterne. Einfach eine Bewertung hilft mir extrem als Feedback und pusht natürlich auch den Podcast, sodass ihn mehr Leute finden. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder.